Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
»18 Uhr, Schweizer Radio Dieres. Echo der Zeit.« Die Themen: 3 Siege für Schweizer Wintersportler bei Heimauftritten. Differenzen zwischen Bundesrat und Parlamentskommission im Fall Tinner. Später dann Belgien, wie gehabt, die Regierung möchte gehen, der König überlegt, das Volk schaut apathisch zu. Kurzarbeit, besser als gar keine Arbeit, Lokaltermin im Fruttigland. Und 5 Buchstaben, die zum Nachdenken anregen. Ganz zum Schluss dieses Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und zunächst jetzt Christoph Studer mit dem Nachrichtenüberblick.
In St. Moritz, in Arosa und in Engelberg fanden heute wichtige Wintersportwettbewerbe statt. Und die Schweizerinnen und Schweizer waren überall zuvorderst mit dabei. Sportredaktor Fritz Bischoff.
Nicht nur vom Einzelrang her, sondern auch vom Team her überzeugten vor allem die Schweizer Skifahrerin im Super-G von St. Moritz. In ihrem erst 13. Weltcuprennen gewann die 17-jährige Lara Gut vor ihrer Teamkollegin Fabienne Sutter. Auf die Ränge 6 und 7 schafften es Andrea Dettling und Frenzi auf den Platten. Mit den Frauen konnten die Schweizer Männer in der Abfahrt von Val Gardena nicht mithalten, erreichte doch Ambrosi Hoffmann als bester Schweizer nur den 8. Platz. Der Sieg ging an den Österreicher Michael Walchhofer. Dafür setzte sich beim Skispringen in Engelberg ein Schweizer vor 2 Österreicher. Simon Ammann gewann zum 4. Mal in diesem Winter ein Weltcup-Springen, dies vor Wolfgang Leutzel und Gregor Schlierenzauer. Schließlich fuhr auch die Snowboarderin Sandra Frey beim Weltcup-Cross in Arosa einen verdienten Sieg heraus.
Fritz Bischoff. Der Bundesrat will die Veröffentlichung eines Parlamentsberichtes verhindern zur Aktenvernichtung im Zusammenhang mit der Atomschmuggelaffäre Tinner. Dies bestätigt Bundesratssprecher Oswald Sick gegenüber Schweizer Radio Dieres. Es gehe nicht, dass die Geschäftsprüfungsdelegation ihren Bericht mit allen geheimen Details veröffentliche. Die Delegation will jedoch an der Publikation festhalten, wie ihr Präsident SP-Ständerat Claude Janiak betont. Einen abschließenden Entscheid sollen die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte im Januar fällen. Der Bericht soll unter anderem klären, ob die Akten aus einem Strafverfahren auf Druck des amerikanischen Geheimdienstes CIA vernichtet worden sind. Die Finanzkrise trifft auch die SBB. Im internationalen und im nationalen Güterverkehr erlitt die Bahn im November einen Einbruch von bis zu 20%. Dies sagte SBB-Chef Mayer in einem Interview mit der Berner Zeitung. Als Folge stelle man keine neuen Leute mehr ein. Für Bundesrat Moritz Leuenberger besteht die größte Herausforderung beim Ausbau der Bahninfrastruktur in der Finanzierung. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS sagte der Verkehrsminister, teurere Bahnbilete seien eine Variante, wenn auch nicht seine liebste. Und teurere Tickets dürften keinesfalls dazu führen, dass die neu gewonnenen Bahnkunden wieder auf das Auto umsteigen würden. Alles in allem sprach sich Leuenberger dafür aus, die Finanzierung durch verschiedene Quellen sicherzustellen. Dabei sei auch eine Neuverschuldung ins Auge zu fassen. Zahlreiche Ausländer außerhalb der EU bangen um ihre Weihnachtsferien in der Schweiz. Wegen technischer Probleme ist es für Schweizer Botschaften und Konsulate schwierig, die nötigen Schengen-Visa auszustellen. Es sei möglich, dass nicht alle Betroffenen rechtzeitig zu ihren Angehörigen in die Schweiz reisen könnten, bestätigt ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten einen Bericht des Blick. Vor allem Botschaften und Konsulate in Drittweltländern hätten Mühe mit der Umstellung auf das neue System. Die Besetzung der Zürcher Predigerkirche durch Sans-Papiers darf weitergehen. In einem Gespräch mit Vertretern der Aktivisten forderte die Kirchgemeinde allerdings, dass Kirchenbesucher ungehindert in die Kirche gelangen könnten. Die Demonstranten haben eingewilligt, ein Protestplakat vom Eingangsbereich der Kirche zu entfernen. Seit gestern halten rund 150 Sans-Papiers und Aktivisten die Predigerkirche im Zürcher Niederdorf besetzt. Sie protestieren damit gegen die Behandlung von Sans-Papiers durch die Behörden. Die Regierungskrise in Belgien schwelt weiter. König Albert hat sich noch nicht entschieden, ob er das Rücktrittsangebot der Regierung von Ministerpräsident Yves Leterme annimmt oder nicht. Albert wolle zunächst Beratungen über das weitere Vorgehen führen, teilte das Königshaus mit. Der belgischen Regierung wird vorgeworfen, Druck auf die Justiz ausgeübt zu haben, um so den Verkauf des angeschlagenen Finanzkonzerns Fortis an die französische Bank BNP Paribas durchzusetzen. Der angeschlagene deutsche Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate will fast die Hälfte seiner Arbeitsplätze abbauen. So soll die Zahl der Mitarbeiter in den kommenden 3 Jahren von 1.800 auf rund 1.000 sinken, teilt das Unternehmen mit. Gleichzeitig wolle man die Kapitalmarkt- und Handelsgeschäfte einstellen. Die Hypo Real Estate war im Zuge der Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten und beansprucht Unterstützung aus dem Bankenrettungspaket der deutschen Regierung. In Großbritannien soll nächste Woche ein Kind zur Welt kommen, das kein Brustkrebsgen in sich trägt. Das Kind war im Reagenzglas gezeugt worden. Wenige Tage nach der künstlichen Befruchtung hatten Ärzte den Embryo auf das gefährliche Gen untersucht und erst dann, als sie das Gen nicht fanden, in die Gebärmutter der Frau verpflanzt. Die genetische Selektion von Embryonen ist umstritten und vielerorts verboten. Kritiker befürchten, dass das Verfahren missbraucht wird, um sogenannte Designerbabys zu züchten. Das Wetter bis morgen Sonntagabend. Im Norden fällt noch Regen oder oberhalb von 700 bis 1300 Metern Schnee. Aus Westen hält es zunehmend auf und vor allem in den Bergen scheint zeitweise die Sonne. Im Osten bleibt es noch länger nass. Die Temperatur steigt auf rund 7 Grad. Im Süden ist es mit kräftigem Nordföhn oft sonnig, bei rund 15 Grad. Am Montag liegt im Flachland Hochnebel, in den Bergen ist es zeitweise sonnig. Die Temperatur steigt im Norden auf rund 7 Grad. Im Süden bleibt es mit Nordföhn sonnig bei rund 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr in Graubünden am Autoverlad Vereiner, eine Stunde Wartezeit in Kloster Selfranga. Und in der Westschweiz Stau nach Unfällen auf der A1 Richtung Yverdon zwischen Gossonay und La Sarre, sowie auf der A9 Richtung Martigny zwischen Villeneuve und Aigle.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Es werde Licht in der Affäre Tinna, sagt die Geschäftsprüfungsdelegation. Doch der Bundesrat will das nicht. Dann Belgien. Mit den letzten Wahlen schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb sind Neuwahlen eine schlechte Idee. So desolat steht's ums Königreich. 42 minus ein paar Stunden gleich Kurzarbeit, das Mittel gegen die Krise, zum Beispiel bei der Wandflu AG im Berner Oberland. Informatik als Berufschance für Menschen mit Autismus.
Sie können ihre speziellen Fähigkeiten anbieten und deshalb bekommen sie ein anderes Selbstwertgefühl. Und das hat ganz sicher therapeutische Wirkungen, dass sie aus Depressionen rauskommen, dass sie merken, dass sie wirklich gebraucht werden.
Und zum Schluss der Sendung geben wir Ihnen 5 Buchstaben und laden Sie zum Durchschütteln ein. Wetten, dass auch Sie so einen neuen Firmennamen finden. Die Affäre Tinna sorgt erneut für Wirbel. Zwischen dem Bundesrat und einer Delegation des Parlaments ist ein heftiger Streit entbrannt. Die Geschäftsprüfungsdelegation, welche die umstrittene Vernichtung von Akten in der Atomschmuggelaffäre um die Familie Tinna untersucht hat, möchte ihren Bericht im Januar veröffentlichen. Der Bundesrat will das verhindern. Er befürchtet, dass Geheimes an die Öffentlichkeit geraten könnte. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Von höchster Brisanz war die Kurzerklärung von Bundespräsident Pascal Couchepin am 23. Mai. Detaillierte Baupläne für Atomwaffen- und Lenkwaffenträgersysteme seien im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen die Familie Tinna aus dem St. Galler Rheintal sichergestellt worden. Da diese Dokumente für die Schweiz ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellten, habe der Bundesrat die Vernichtung des umfangreichen Bestandes beschlossen. Recherchen der Medien deckten in der Folge auf, dass das wohl nur die halbe Wahrheit gewesen ist. Die Gebrüder Urs und Marco Tinne hatten gemäß eigenen Angaben mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA zusammengearbeitet. Die Dokumente, so wird vermutet, mussten auf Druck des CIA zum Verschwinden gebracht werden, weil sie Hinweise auf diese Zusammenarbeit enthielten. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat die sechsköpfige Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments die Aktenvernichtung untersucht. Vor kurzem hat sie ihren Bericht verabschiedet und dem Bundesrat unterbreitet, in der Absicht, ihn danach zu veröffentlichen. Doch die Landesregierung ist damit gar nicht einverstanden, wie sie der Delegation in einem Schreiben mitgeteilt hat. Bundesratssprecher Oswald Zick.
Ja, der Bundesrat teilt diese Auffassung gar nicht. Er hat dieses Geschäft von Beginn weg immer geheim gehalten, und zwar aus guten Gründen, die der Bundespräsident damals in der Öffentlichkeit dargelegt hat. Nun geht es nicht an, wenn die Geschäftsprüfungsdelegation ihren Prüfungsbericht mit allen geheimen Details veröffentlicht.
Der Bundesrat, so ist zu vermuten, befürchtet massive diplomatische Verstimmungen mit den USA, wenn Details über die Zusammenarbeit mit dem CIA an die Öffentlichkeit geraten. Doch die Geschäftsprüfungsdelegation will nicht nachgeben, wie ihr Präsident, SP-Ständerat Claude Janiak, betont.
Nein, wir haben dem Bundesrat noch einmal geschrieben. Wir sind auf einige Änderungswünsche eingegangen, aber die Delegation ist nach wie vor der Auffassung, dass einer Publikation nichts entgegensteht.
Und so will die Delegation auch auf die neueste Forderung des Bundesrates, wenigstens große Teile des Berichtes nicht zu publizieren, nicht eingehen. Claude Janiak ist persönlich der Meinung,
dass die Interessen der Schweiz nicht in einer Weise tangiert sind, dass uns da ein Schaden erwachsen könnte.
Ein wichtiger Aspekt sei, dass die Medien bereits sehr viel über die Affäre geschrieben hätten. In den USA seien sogar Bücher zum Thema erschienen, gibt Janiak zu bedenken.
Auch die betroffenen Personen, insbesondere die Gebrüder Tinner, haben sich auch schon in der Öffentlichkeit mehrfach zu dieser Sache geäußert, ihre Anwälte auch. Diese Geschichte hat schon sehr viel Publizität gehabt bis heute.
Nun will die Delegation noch einzelne Personen anhören, die zum Bericht Stellung nehmen können. Dann wird er definitiv verabschiedet, ohne eingeschwärzte Stellen.
Die Frage, ob der Bericht veröffentlicht wird oder nicht, wird von der Geschäftsprüfungskommission, von den Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte im Januar entschieden werden.
Wenn diese grünes Licht geben, wird das brisante Papier erscheinen und garantiert hohe Wellen werfen.
Affäre Tinna, nächstes Kapitel. Philipp Burkhardt hat berichtet. Diesen Weg kennt Yves Le Terme bestimmt schon gut, den Weg vom belgischen Regierungsbüro zur königlichen Residenz. Bereits im Sommer hatte der belgische Ministerpräsident diesen Weg auf sich genommen und gestern erneut mit derselben Botschaft an den König: Ich will zurücktreten. Im Sommer lehnte Albert II. Ab, jetzt sagt der König: Ich will mir das überlegen. Grund für das Rücktrittsangebot ist eine Affäre um den Verkauf der Fortis Bank. Ich habe darüber mit Stefan Israel gesprochen, Korrespondent des Tagesanzeigers in Brüssel, und ihn gefragt, was genau wird Le Terme vorgeworfen?
Es steht der Vorwurf im Raum, er bzw. sein Kabinett, seine Mitarbeiter hätten Richter unter Druck gesetzt, also klar gegen das Prinzip der Gewaltentrennung verstoßen, einer der Pfeiler des Rechtsstaates. Und deshalb ist auch der Tenor jetzt ziemlich eindeutig, und zwar in allen Landesteilen, sowohl in Flandern als auch in der französischsprachigen Wallonie, dass Le Termes Glaubwürdigkeit verbraucht ist, dass er sozusagen politisch am Ende ist.
Gegen die Gewaltenteilung sollen sie verstoßen haben, aber wie denn genau? Wie sehen diese Vorwürfe genau aus?
Ja, es war so, dass Le Terme, seine Regierung, die Fortis Bank in einer Nacht- und Nebel-Aktion sozusagen retten musste vor dem Bankrott im September. Und Le Terme wollte die Fortis Bank bzw. die belgischen Aktivitäten der Fortis Bank an die französische BNP Paribas verkaufen. Er sagt, es war keine Zeit, um eine Aktionärsversammlung einzuberufen. Eine Gruppe von Kleinaktionären sieht das aber anders und hat gegen diesen Verkauf Klage eingereicht, hat in einer ersten Instanz kein Recht bekommen, in einer zweiten dann doch. Und eigentlich von Anfang an gab es Gerüchte, die Regierung hätte die Richter unter Druck gesetzt. Und auch bei der zweiten Instanz, als dann die Regierung unterlag, auch hier wurde angeblich Druck ausgeübt.
Jetzt ist der König am Zug. Er muss sich überlegen, ob er den Rücktritt annehmen will, und führt Gespräche mit den 5 Regierungsparteien. Was kann das Ziel sein dieser Gespräche?
König Albert II. Ist in einer schwierigen Lage. Er hat nicht viele Optionen. Er kann entscheiden, was eigentlich als eher unwahrscheinlich betrachtet wird, die Regierung im Amt zu belassen. Für diese Option spricht, dass die Lage relativ schwierig ist. Belgien ist auch stark betroffen von der Wirtschaftskrise. Das Land bräuchte also eine handlungsfähige Regierung. Er kann das Rücktrittsgesuch annehmen und einen Veteranen aus der Politik berufen, einen früheren Regierungschef. Es gibt hier ein, zwei Namen, den letzten Regierungschef Verhofstadt oder den vorletzten Jean-Luc Dehaene. Die könnte er kurzfristig aufrufen und bitten, die Geschäfte zu übernehmen.
Und Neuwahlen, ist das auch eine Option?
Die Option Neuwahlen, die gilt eigentlich als die unwahrscheinlichste, weil das Land hat schlechte Erfahrungen gemacht mit den letzten Wahlen. Danach hat es über ein Jahr gedauert, bis Le Terme eigentlich es geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Das wäre diesmal nicht anders und auch die Opposition fürchtet diese Option, weil diese Unsicherheit eigentlich niemand dem Land zumuten möchte.
Sie haben es bereits erwähnt, letztes Jahr nach den Wahlen brauchte Belgien mehrere Monate, bis eine Regierung zustande kam. Im Juli wollte Ministerpräsident Le Terme bereits einmal zurücktreten, jetzt schon wieder. Da stellt sich die Frage, wie wird Belgien überhaupt regiert?
Ja, das ist ja eigentlich der dramatische Hintergrund und auch der Punkt, weshalb die Bevölkerung eigentlich dieses Schauspiel jetzt an der Spitze hier doch mit einer Mischung aus Entsetzen und ja bis hin zu Apathie eigentlich registriert. Man erwartet nicht mehr viel eigentlich von der Politik, von der Regierung, weil vor dieser Krise jetzt und fort ist, gab es Dauerkrise sozusagen um diese ungelösten institutionellen Fragen zwischen Flammen und Wallonen. Da gibt es ja einen alten Streit um Sprachgrenzen, um Kompetenzaufteilungen zwischen den verschiedenen Regionen. Und dieser Streit lähmt die Politik, die Regierung schon seit Monaten und Jahren. Und eigentlich sind die Erwartungen der Belgier an ihre Regierung auf einem Tiefpunkt angelangt.
Belgiens Regierung ist in einer Sackgasse, die ganze Politik ist in einer Sackgasse. Was heißt das für die Fortisbank? Scheitert der Verkauf schlussendlich?
Ja, das ist das große Fragezeichen. An Fortis hängen sehr viele Arbeitsplätze, auch sehr viele Belgier, sehr viele Haushalte haben dort ihre Konten. Das ist die wichtigste Bank im Land, der wichtigste Arbeitgeber. Es war auch der Stolz des Landes als eine der großen europäischen Banken. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Im Moment schaut es nicht so aus, als die französische Bank BNP Paribas sich von der Übernahme oder dieser Fortis-Anteile zurückziehen wollte. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, wenn diese Hängepartie noch sehr lange andauert. Die Aktionärsversammlung, die soll Ende Februar spätestens stattfinden. Das kann natürlich immer sein, dass die französische Bank sich am Ende zurückzieht und sagt, wir haben kein Interesse mehr.
Belgien anscheinend in einer fast ausweglosen Situation. Das waren Auskünfte von Stefan Israel in Brüssel. Die Aufträge werden rarer, der Umsatz bricht ein, die Produktion wird gedrosselt. Die weltweite Konjunkturschwäche trifft auch immer mehr Schweizer Unternehmen. Um Entlassungen zu verhindern, führen viele Kurzarbeit ein. Kürzlich erst auch die Firma Wandflu AG. Mit rund 200 Angestellten produziert sie Hydraulikteile für die Maschinenindustrie. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein hat sich bei Wandflu in Fruttigen im Berner Oberland umgesehen.
Leger, aber mit festem Schritt schreitet Hans-Rudi Wandflu durch die Produktionshallen. Etwas ehrfürchtig, aber freundlich wird der großgewachsene Patron begrüßt. Doch obwohl die Maschinen rattern, sind die Montageräume praktisch leer.
Wir sehen, es ist Freitagnachmittag, es ist relativ leer. Es gibt verschiedene Leute, die eben die Kurzarbeit benutzen, um ein verlängertes Wochenende zu machen.
42 Stunden wird hier pro Woche normalerweise gearbeitet, aber die heikle Wirtschaftslage lässt die Nachfrage nach Hydraulikprodukten einbrechen. Und zwar so heftig, dass die Wandflu AG zur Kurzarbeit greifen musste. Das heißt konkret, die Angestellten bleiben seit Anfang Dezember an mindestens einem Wochentag zu Hause. Über Weihnachten, Neujahr bleibt der Betrieb gar eine ganze Woche länger zu. Für die etwas gestandenen Männer und Frauen im Betrieb nicht unbedingt eine ungewöhnliche Situation.
Ja, man nimmt, wie es kommt. Hofft, es wird immer besser. Man hat schon mehr erlebt hier beim Betrieb. Es ging wieder gut. Es ging ein bisschen auf und ab.
Schade, dass es so läuft. Wir hoffen, dass Herr Wandflu weiterhin gut schaut zu uns.
Was hier in Frutigen vor über 60 Jahren mit einer kleinen mechanischen Werkstätte begann, ist heute ein globales Hydraulikunternehmen mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und China. Seit einem Vierteljahrhundert lenkt Hans-Rudi Wandfluh, Inhaber und Sohn des Gründers, die Geschicke des Familienunternehmens. Es ist nicht die erste Krise, die der SVP-Nationalrat meistern muss.
Es ist nicht das erste Mal, wir hatten schon mehr Konjunkturschwankungen und schon mehr Rückgänge und haben auch dann das Instrumentarium der Kurzarbeit genutzt.
Die Angestellten, die vorwiegend aus der Region stammen, würden das verstehen, sagt Wandfluh, nicht ganz ohne Zweifel. Doch Sparen ist jetzt angesagt, deswegen sei Kurzarbeit das beste Instrument.
Es hilft, Kosten zu reduzieren. Es geht zwischen relativ rasch, bis ein Unternehmen eben in die Verlustzone kommt und es Grund gibt. Es ist eine Überlebensfrage, ob man Kosten anbringt oder nicht.
Bei Kurzarbeit greift Vater Staat den betroffenen Firmen unter die Arme. Die Arbeitslosenversicherung zahlt 80% der fehlenden Arbeitsstunden. Damit ein Unternehmen Kurzarbeit einführen kann, muss mindestens 10 Tage zuvor bei der kantonalen Arbeitslosenversicherung ein Gesuch gestellt werden. Und wenn Kurzarbeit nicht reicht, weil die Krise doch länger dauert und vielleicht doch heftiger wird als gedacht?
Also wenn es ganz massiv Druck gibt, muss man sich auch Gedanken machen über Kündigungen. Wobei das wäre nachher wirklich ein weiterer Schritt, der gut muss überlegt sein.
Doch an diesen Schritt will Wandfluh nicht denken müssen. Nicht nur, weil der Patron dies seinen Angestellten nicht antun will, sondern auch ganz einfach aus unternehmerischen Gründen.
Vor allem, dass man die Leute nachher um mich hat, wenn es um mich voll läuft. Es ist schwierig, Leute abzubauen, die nachher fehlen, wenn es um mich anzieht.
Dass es wieder anziehen wird, davon ist Hans-Rudi Wandfluh fest überzeugt. Auch seine Angestellten blicken entsprechend hoffnungsvoll auf ihren Chef. Noch überwiegt der Optimismus.
Nein, das macht nicht Angst. Wir hatten das früher auch schon gehabt. Es ist jetzt ein paar Jahre her, ein paar Jahre gut gegangen um mich. Aber es ist nicht ganz neu von dem her für mich.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin es nicht gewohnt. Es ist einfach, ja. Ich glaube nicht, hier ist ein sicherer Platz und es kommt schon wieder. Optimistisch gucken.
Zuversichtlich nach vorne schauen. Das war der Bericht von Dagmar Zumstein aus dem Berner Oberland. Etwa 50.000 Menschen in der Schweiz sind autistisch. Sie leben in einer eigenen Welt, tun sich schwer mit der alltäglichen Kommunikation und den Regeln des sozialen Verhaltens. Eine spezielle Form des Autismus ist das Asperger-Syndrom. Und diese Menschen haben herausragende Begabungen. Sie sind ausdauernd, können sich hochgradig konzentrieren, analytisch denken und sie haben Sinn fürs Detail. Und sie sind oft sehr intelligent. Trotz dieser Qualitäten finden sie kaum eine Stelle. Die Kommunikation mit anderen Menschen ist oft eine unüberwindbare Hürde. Doch die fällt, diese Hürde, wenn ihnen nicht ein Mensch, sondern ein Computer gegenüber sitzt. Der Beitrag von DRS IT-Redaktor Lucius Müller über die für Autisten außergewöhnliche Berufschance Informatik.
Für autistische Menschen sind Menschen so etwas Unberechenbares, etwas, das man eigentlich nicht versteht. Und ein Computer, der ist sehr berechenbar.
Das sind die Worte von Susan Gonza. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin, Geschäftsführerin ihrer eigenen Firma Asperger Informatik und hat selber das Asperger-Syndrom. Im Gegensatz zu Menschen mit anderen Formen von Autismus haben Asperger keine beeinträchtigte Wahrnehmungs- und Lernfähigkeit. Was allen Autisten aber gemein ist, sind ihre Schwierigkeiten mit der verbalen Kommunikation, vor allem mit Nicht-Autisten. Susan Konzer hat darum, wie viele andere autistische Menschen, im Computer ein ideales Arbeits- und Kommunikationsmittel gefunden.
Wenn wir zusammen im Büro sitzen, dass wir oft dann über Chat oder E-Mail kommunizieren, obwohl wir im gleichen Raum sitzen, vielleicht gerade nebeneinander. Das ist schon sehr wichtig, ja. Wir kommunizieren gerne übers Internet.
Susan Konzer hat sich über die Jahre aber auch die für den Umgang mit Nicht-Autisten notwendigen sozialen Kompetenzen mühsam angeeignet. Diese setzt die äußerlich unauffällige Frau und Mutter eines Teenagers nun ein, um anderen Autisten eine Berufschance zu geben. Und zwar in dem für Autisten offenbar idealen Berufsfeld Informatik. In ihrem Betrieb stellt sie ausschließlich Menschen mit Asperger-Syndrom ein. Für ihre derzeit 5 Angestellten gelten aber nicht weniger strenge Regeln als in der normalen Arbeitswelt. Auch sie müsse auf ihre Mitarbeiter zählen, Termine einhalten und Qualität liefern können.
Ich bin keine soziale Institution und ich sehe Autisten nicht als Behinderte, sondern ich sehe sie als Menschen mit Potenzial. Und ich möchte das gewinnbringend verkaufen können, das ist mir auch wichtig.
Die Firma Asperger Informatik soll also im normalen Markt bestehen und dort auch Gewinne erzielen. Da stellt sich die Frage, ob sie die speziellen Fähigkeiten ihrer speziellen Angestellten denn nicht ausnützt. Ein Vorwurf, den die Autismusberaterin Cordelia Derungs entkräftet. Sie arbeitet seit Jahren mit Jugendlichen und erwachsenen Autisten und kennt ihre Eigenheiten genau.
Man kann jeden Menschen ausnützen, aber nicht einen Menschen mit Asperger-Syndrom in diesem Sinne. Im Gegenteil, ein Mensch mit Asperger-Syndrom kann zum Beispiel, wenn er jetzt 20 Stunden arbeitet, dann arbeitet er viel intensiver und viel effizienter in dieser Zeit. Er braucht aber viel längere Erholungsphasen und wenn man ihnen die nicht gewährleistet, dann werden sie diese Leistung auch nicht aufrechterhalten können.
Die Informatik bietet Autisten eine der immer noch raren Chancen, einer qualifizierten Arbeit nachzugehen. Doch genau dies sei eine der besten Herausforderungen, der sich ein Autist stellen könne, meint Cordelia Derungs.
Sie merken, dass sie gebraucht werden. Sie können ihre speziellen Fähigkeiten anbieten. Und deshalb bekommen sie ein anderes Selbstwertgefühl, ein anderes Bewusstsein über sich selber. Und das hat ganz sicher therapeutische Wirkungen, dass sie aus Depressionen rauskommen, dass sie merken, dass sie wirklich gebraucht werden.
Und das helfe autistischen Menschen auch im privaten Umfeld mit anderen Menschen und deren aus ihrer Sicht eigenartigem Verhalten besser umgehen zu können.
Ein neuer Energiekonzern entsteht. Aus Energie West Suisse EOS und Are Tessin Elektrizität ATEL entsteht Alpiq. Diese Fusion, seit langem in Vorbereitung und gestern bekannt gegeben, wird noch viel zu reden geben. Da stellen sich Fragen des Marktes. Funktioniert der so noch? Fragen der Energiepolitik auch. Französische Beteiligung, Import von Atomstrom und ähnliche Probleme. Für Kasper Selk stellt sich ganz am Rande allerdings noch eine andere Frage. Wieso Alpiq?
Alpiq. A-L-P-I-Q. Alpiq. Was könnten die gemeint haben? Elpisch auf Französisch, aber bewusst falsch geschrieben vielleicht? Aber wieso Elpisch? Machen die Strom und Käse? Öko-Wechselstrom aus links und rechts drehender Aminosäure, Joghurt und Bifidus. Alpiq. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir stundenlang an einem Energienamen herumstudieren. Axpo. Ich habe heute noch keine Ahnung, wer was gemeint hat, als er eine Axt und ein Hinterteil in einem Energiekonzern zusammenbrachte. Wer im Kopf sowas zusammenbringt, kommt normalerweise in die Therapie, aber nicht in den Art Directors Club. Und schon gar nicht mit diesem Logo. Jetzt hören wir Axpo nicht nur jeden Werktag 5-mal, sondern auch am Samstag oder am Sonntag, wenn nicht mehr die Nationalliga A spielt, sondern die Axpo Super League. Vaduz gegen Bellinzona, 700 Zuschauer. Axpo war dann wieder harmlos gegen One-to-One Energy. One-to-One Energy. Von wann bis wann noch Energie? Auch da habe ich echt studiert, wer was gemeint haben könnte, bis ich irgendwann aufhörte. Weil mir dämmerte, dass wir da wieder hereingelegt werden. Dass sich vermutlich 3 Creative Designers an einem Morgen um 2:30 in einer Hotelbar nach 3 Tagen Creative Design Encounter besoffen, halb tot lachten und sagten, probieren wir doch das mal aus. Wie lange machen wie viele Leute so einen Quatsch mit? Briefe schreiben statt an die BKW, an die bernischen Kraftwerke, an One-to-One Energy. Liebe One-to-One Energy, ich hätte gerne eine Steckdose im Keller. Alpiq. Vielleicht Alp-IQ. Philosophisch-esoterisch. Die Intelligenz des Gesteins. Oder arabisch Alpiq. Vorausschauende Namensstrategie. Wenn den Saudis das Öl ausgeht und sie hier Energiekonzerne kaufen werden. Alpiq. Oder doch Elpisch. Vielleicht muss man bis zur definitiven Antwort Elpisch nur noch creatively etwas schütteln. Elpisch, eplisch, lepisch.
Gedanken zum Namen des jüngsten Schweizer Konzerns. Gedanken von Kaspar Selk. Das war das Echo ECHO vom Samstagabend. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Hans Ineichen. Die Zweitausgabe wie üblich um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle und ab 20 Uhr im Internet unter drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.